Als wir gestern Abend nach Hause gefahren sind, da haben Bruder Alexander und ich uns so ein wenig noch unterhalten, besonders über den Abend. Und wir hatten so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl. Ich will das kurz erläutern. Die Frage, die wir uns gestellt haben, wie wirkt es auf euch, wenn hier vorne 6 Brüder sitzen und ihr denen eure Fragen stellt und die anfangen zu antworten? Es könnte sein, dass ein und der andere denkt, naja, meinen die, die wissen alles, die können alles und auf jede Frage scheinen sie auch irgendwas sagen zu können. Wisst ihr, uns allen ist klar, dass das nicht der Fall ist, dass wir das nicht können, dass wir hier genauso von Gott abhängig sind und einfach auch dafür gebetet haben und ich denke und hoffe, auch ihr habt das getan, dass Gott diese Antworten so gibt, wie wir sie verstehen können, verstehen würden. Und unser Anliegen ist es hier, dass wir uns von Gott gebrauchen lassen. Wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, vielleicht wäre es besser, dass wir uns alle im Kreis setzen, dass keiner vorne sitzen muss. Das wäre die optimale Lösung. Nun geht das aufgrund der Menge nicht. So, ich hoffe, ihr versteht das. Aber ich habe mich dann auch genauso gefragt und jetzt auch eigentlich unabhängig davon, sondern eher als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe, was würde Jesus tun? Bin ich eigentlich berechtigt, hier vorne zu stehen und auf diese Frage zu antworten oder versuchen, eine Antwort zu geben? Denn es könnte der Eindruck entstehen, dass all das, was ich euch sage, dass ich das in meinem Leben richtig gemacht habe. Und das ist aber nicht der Fall. Es gibt Situationen, wo ich mich heute sehe, dass ich das hätte in meinem Leben anders machen müssen. Aber wisst ihr, worum es mir geht, worum es den Brüdern geht, ist, dass ihr vielleicht aus diesen Fehlern lernen könnt. Ich musste aus Fehlern lernen. Ich denke, ein und dem anderen wird es genauso gehen. Und unser Anliegen ist es einfach, das weiterzugeben, dass ihr nicht die gleichen Fehler nochmal machen müsst. Und wenn wir versuchen, auf diese Frage, was würde Jesus tun, eine Antwort zu geben, dann heißt das nicht, dass das die absolute Antwort ist, sondern jeder von euch ist gefordert, da selbst vor Gott zu treten und sich diese Frage selbst zu stellen und sich diese Frage auch selbst zu beantworten. Herr, was würdest du in meiner Situation tun? Ich glaube, diese Frage, was würde Jesus tun, ist eine, die sich doch schon einmal jeder gestellt hat, oder? Vielleicht fällt euch ganz spontan eine Situation in eurem Leben ein. Und wisst ihr, diese Frage, sie ist mehr als berechtigt. Würdet ihr mir zustimmen, dass, wenn sich jeder diese Frage stellt, eine Antwort bekommt und danach tut, es in unseren Gemeinden anders aussehen würde? Ich glaube unbedingt, dass das der Fall wäre. Vielleicht auch in unserer Jugend. Aber vielleicht wollen wir etwas persönlicher werden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir uns heute Morgen für unsere Morgenandacht genommen haben. Ich meine nicht die hier im Gemeindehaus, sondern für die persönliche Morgenandacht. Aber wenn du dir einmal ganz bewusst machst, wenn Gott mich heute Morgen dabei beobachtet hätte, hättest du deine Morgenandacht heute genauso durchgeführt? Was wäre, wenn Jesus heute in unserer Mitte ein stiller Beobachter wäre, den ganzen Tag? Die gesegnete Morgenandacht, die gesegnete erste Stunde. Wir wissen nicht, wie der weitere Verlauf sein wird. Gott hat uns seinen Segen verheißen. So, wie würden wir uns verhalten, wenn wir wüssten, Jesus ist als stiller Beobachter gegenwärtig? einen Schritt weiter gedacht. Sag mal, ist Jesus nicht als stiller Beobachter gegenwärtig? Wir sind in diesen Tagen schon wiederholt auf Psalm 139 hingewiesen worden. Und hier möchte ich, dass ihr euch einfach mal die ersten 5 Verse aufschreibt. Psalm 139, Vers 1 bis 5 und einfach mal darüber nachdenkt. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ganz klar, Gott ist gegenwärtig. Er sieht die Worte, er sieht unsere Gedanken, er sieht, wenn wir sitzen, er sieht, wenn wir stehen, er weiß, wie wir das tun, warum wir das tun, aus welcher Haltung heraus. Wie würden wir das tun, wenn Jesus dabei wäre? Würden wir das versuchen, so zu tun, wie wir uns vorstellen, Jesus hätte es getan? Tun wir es so, wie Jesus tun würde? Wir haben heute Morgen dieses Thema gehabt, die Gesinnung Jesu Christi. Und diese Bibelstelle, die uns Eddie da als Grundlegung, oder dieses Textwort, das er uns als Grund gelegt hat, daraus möchte ich einen Vers nehmen und ihn uns dieser Stunde voransetzen. Philipper 2, Vers 5. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Diese Aussage, diese Aufforderung des Apostel Paulus an die Philipper, die macht zur Konsequenz, dass ich mir immer diese Frage stelle, was würde Jesus tun? Wenn ich gesinnt sein will wie Jesus Christus, das ist doch logisch, oder? Dann muss ich mir diese Frage stellen. Was würde Jesus tun? Römisch 1, was ich mir hier notiert habe, warum ist diese Frage so wichtig? Jetzt können wir sagen, ja, steht ja geschrieben, ihr sollt gesinnt sein wie Jesus Christus. Absolut zutreffend. Wir haben hier einen Auftrag, der uns in Gottes Wort gegeben ist. Und wenn wir dieses Kapitel etwas weiterlesen, dann lesen wir einen ganz markanten Punkt, Philipper 2, Vers 15, das ist mein Punkt Arabisch 1. Hier heißt es in dem zweiten Teil, vielleicht lese ich den ganzen Vers, auf dass ihr seid ohne Tadel und lauter und Gottes Kinder, unsträflich mitten unter dem unschlachtigen, das heißt verdrehten und verkehrtem Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt. Punkt 1. Warum diese Frage so wichtig ist, Jesus hat einen Auftrag für uns, er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Lieber Zuhörer, lieber junger Mensch, hast du schon einmal über diese Aussage nachgedacht? Du hast den Auftrag, Licht der Welt zu sein. Bei uns in Holzminden haben sie aus Einsparmaßnahmen dafür gesorgt, dass nachts nur noch jede zweite Lampe leuchtet. Und du hast manchmal Passagen, wo es richtig dunkel ist. Die stehen mitunter über 100 Meter auseinander, dunkel. Und da bekommt das einzelne Licht eine besondere Bedeutung. Und du hast den Auftrag, in deinem Umfeld ein Licht zu sein. Salomo, wir haben schon viel gehört von ihm, sagt in den Sprüchen 4, 18 und 19, aber der gerechten Pfad glänzt wie das Licht. Und so weiter. Sprüche 4, 18 und 19, ich werde sie nicht ganz lesen, der Zeit wegen. Aber wie wird das möglich sein? Wie werden wir Licht sein können? Warum ist diese Frage so wichtig? Sie, Jesus sagte in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wenn du Licht sein willst und du sollst Licht sein, dann heißt es, Christus muss in dir sein. Die Leute sollen Christus in dir sehen. Was würde Jesus tun? Sieh mal, Punkt Römisch 2, den ich mir notiert habe. Es geht um nichts Geringeres als Christus in euch. Es geht hierbei um nichts Geringeres als Christus in dir und Christus in mir. Seine Gesinnung muss sichtbar werden. In 2. Korinther 5, Vers 17, da lesen wir, darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Christus in euch, 2. Korinther 5, 17. Eine weitere Bibelstelle, Kolosser 2, Vers 6, da sagt Paulus, wie ihr denn nun angenommen habt, den Herrn Christus Jesus, so wandelt in ihm, seid in ihm gewurzelt und erbauet euch in ihm und seid fest im Glauben. Wie ihr denn angenommen habt, Christum Jesum, wandelt in ihm, erbauet euch in ihm, seid gewurzelt in ihm. Es geht um Christus in euch. Römer 6, Vers 11, eine weitere Bibelstelle dafür. Also auch ihr, jetzt lasse ich einen Teil aus, lebet Gott in Christo Jesu in eurem Herzen. Römer 6, Vers 11. Alles Bibelstellen, die uns zeigen sollen, warum diese Frage so wichtig ist. Römisch 3, was ich mir notiert habe, warum diese Frage so wichtig ist. Jesus sagte einmal, eigentlich auch in seinen Abschiedsreden oder wo er die Jünger darauf vorbereitet, dass er zum Vater geht, in Matthäus 25, Vers 40, und alles, was ihr getan habt, das habt ihr mir getan. Das, was wir tun, das tun wir für den Herrn. Ist diese Frage nicht aus dem Grund so wichtig, Herr, was willst du, dass ich für dich tun soll? Bibelstelle? Hast du eine Frage? Ah, okay. Alles, was wir tun, tun wir für ihn. Sieh mal, jeder Dienst, der von uns erbracht ist, ist ein Dienst für den Herrn. Deshalb sollten wir uns stets fragen, wie würde Jesus diesen Dienst tun? Wir hatten schon am Samstag davon gehört, wie würde Jesus zum Chor üben gehen? Wie würde Jesus zur Jugendstunde gehen? Wie würde Jesus einen Krankenbesuch abstatten? Fragen wir uns, wie Jesus das tun würde? Es ist ein Dienst für den Herrn, den wir tun. Noch einmal möchte ich uns daran erinnern, was Bruder Jeske uns letzten Sonntag in der Predigt brachte. Wie würden wir unserem Nächsten begegnen mit dem Becher Wasser, mit dem Happen zu essen, mit dem Besuch, mit der Kleidung? Wie würden wir dem Nächsten begegnen, wenn wir uns vor Augen halten, wir haben Christus vor uns? Alles, was ihr diesen einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wie würde unser Dienst aussehen? Wir wurden, glaube ich, in diesen Tagen schon darauf hingewiesen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, Jakobus 4, Vers 17, Da weist uns der Jakobusbriefschreiber darauf hin, dass wenn wir wissen, was zu tun ist und tun es nicht, dass es Sünde für uns ist. Jesus straft die Unterlassung. Alles, was ihr getan habt, das habt ihr mir getan. Römisch 4, warum diese Frage so wichtig ist. Weil wir für unser Tun zur Verantwortung gezogen werden. Weil Gott dich einmal fragen wird, warum hast du das, was du getan hast, so getan, wie du es getan hast. Gott wird dich fragen. Was würde Jesus tun? Wir leben ja nicht mehr für uns selbst, Bruder Walfried sagte das, sondern dem, der für uns gestorben ist. Ach, dass Gott uns hier gnädig wäre. Sieh mal, wir müssen uns schon vor Menschen, vor dem Gesetz verantworten, für das, was wir tun. Mitunter werden wir dafür auch zur Rechenschaft gezogen. Wie viel mehr doch aber vor Gott. Warum diese Frage so wichtig ist? 4 Gedanken. Und ich denke, es gäbe mehr. Römisch 2, frag dich, was würde Jesus tun? Wir wollen versuchen, jetzt etwas praktischer zu werden. Wir haben darüber gesprochen, warum diese Frage so wichtig ist, und jetzt wollen wir schauen, wie können wir das in die Tat umsetzen? Wie würde das praktisch in unserem Leben aussehen? Und auch das wird nur ein kleiner Ausschnitt sein. Aber vorangestellt als ersten Gedanken, Römisch 1, wenn wir uns diese Frage stellen, dann wissen wir, Jesus sollte unser größtes Vorbild sein. Ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Wir haben in der vorherigen Stunde so ausführlich davon gehört, warum Christus unser Vorbild sein sollte. Wir hörten von seiner Gesinnung, und das ist die Antwort darauf, warum er für uns einfach dieses große Vorbild geworden ist. Aber einen Gedanken, den ich auch erwähnen möchte, das klang gestern schon in einer Frage an, ob Jesus denn wirklich nachempfinden kann, wie es uns in unseren Versuchungen geht, in den unterschiedlichsten Versuchungen. In Hebräer 4, Vers 15, das war diese zitierte Stelle, die uns eigentlich zeigt, warum Jesus unser großes Vorbild ist. Er ist versucht allenthalben, gleich wie wir. Aber das Wichtigste ist dem jetzt nachgestellt, aber ohne Sünde. Weil er ohne Sünde ist, Hebräer 4, Vers 15, weil, bitte? Ja, du hast recht, in manchen Übersetzungen ist es schon dem Kapitel 5 zugeordnet. Ich meine diese Verse, ich weiß nicht, wie ist es teilweise dann Hebräer 5, 2? Ich meine diese Bibelstelle, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte Mitleid haben mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht ist allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Haben wir die Stelle? Okay. Römisch 2 war, frag dich, was würde Jesus tun? Und Arabisch 1, Jesus sollte unser größtes Vorbild sein. Und da bin ich jetzt bei. Okay, sorry. Nochmal, Römisch 1 war, warum diese Frage so wichtig ist. Ja? Und darunter, die arabischen sind uns ja klar, das ist erstens, zweitens und dergleichen. So, und diese ersten 4 Punkte gehörten zu Römisch 1. Wäre ganz gut, dass ich eine Gliederung hätte, vergib mir. Römisch 2 ist, frag dich, was würde Jesus tun? Okay, wir wollen versuchen, zurückkommen zu diesen Gedanken. Punkt 1, warum Jesus unser größtes Vorbild ist. Und jetzt sind wir hier bei diesem Vers, er ist versucht gleich wie wir. Und gestern tauchte diese Frage ja auf. Und natürlich, ich habe mich auch gefragt, ist Jesus versucht worden wie wir? Gab es damals den PC? Gab es damals Facebook? Gab es damals eine Fußball-WM? Das sind doch alles Bereiche, wo wir mit Versuchungen zu kämpfen haben. So, wie wenden wir das jetzt an? Christus ist versucht worden wie wir. Seht mal, wenn ihr eure Großeltern fragen würdet, sagt man, habt ihr die gleichen Probleme gehabt? Nein, die haben sie nicht gehabt. Aber die Absicht Satans ist doch immer die gleiche. Die Absicht Satans ist, dich zur Sünde zu führen. Welches Mittel er dafür gebraucht, das ist ihm völlig egal. Und er wollte auch Jesus zur Sünde führen. Aber Jesus, er blieb ohne Sünde. Und deshalb ist er für uns das Vorbild geworden. In allem. Denn worin er gelitten hat, so lesen wir jetzt in Hebräer 2,18, und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und er macht hier keine Einschränkung. Jetzt komme ich zu Arabisch 2. Um eine Antwort auf diese Frage, was würde Jesus tun, geben zu können, müssen wir Jesus kennen. Wir müssen sein Leben kennen, wir müssen sein Wesen kennen, wir müssen seine Eigenschaften kennen. Wie werden wir das kennenlernen? Wir müssen sein Leben studieren. Jesus fordert uns dazu auf in Johannes 5, 39, suchet in der Schrift, sie ist es, die von mir zeuget. Wir sollen sein Leben kennen. Und seht mal, was interessant ist, das ist mir so groß geworden, als Jesus das zu seinen Zuhörern sagte, welche Schriften existierten da? Das Alte Testament. Und Jesus sagt, suchet in der Schrift. Und als Jesus nach seiner Auferstehung mit den Emmaus-Jüngern, wir nennen sie ja so, weil sie auf dem Weg nach Emmaus waren, auf dem Weg dahin war, dann zeigte er ihnen sich selbst in den Büchern Mose, in den Psalmen, in den Propheten. Sieh mal, du kannst Jesu Leben in dem alten Bund studieren. Aber jetzt denk mal darüber nach, welch ein Reichtum uns gegeben ist, dass wir heute die ganze Bibel haben, dass wir das Evangelium haben, dass wir die Briefe haben, dass wir die Offenbarung haben, die uns Jesu Leben einfach so klar vor Augen stellen. Welch einen Schatz wir hierin haben. Bruder Robert sagte uns, wie wichtig das ist, dass wir damit umgehen können, dass wir den Umgang mit dem Schwert kennen. Wir werden gleich noch etwas genauer darauf eingehen. Ach, dass wir diesen Segen, der uns hierin gegeben ist, wirklich erkennen. Aber jetzt möchte ich versuchen, ganz praktisch zu werden. Wir wollen uns Situationen vor Augen halten, die uns in unserem Leben begegnen können. Und uns die Frage stellen, wie würde Jesus tun? Die erste Frage. Ich habe das jetzt folgendermaßen gegliedert, wenn ihr das übernehmen wollt. Vielleicht habt ihr die eigene Gliederung. Ich habe jetzt als Punkt Arabisch 3 geschrieben. Wie würde Jesus? Ja? Wo soll ich anfangen? Ganz am Anfang? Okay, machen wir. Also, könnt ihr das lesen? Warum diese Frage so wichtig ist? Jetzt diese ganzen Unterpunkte auch. Okay, ich mache euch einen anderen Vorschlag. Ihr schreibt alle eure E-Mail-Adressen auf und ich schicke euch. Dann schreibt ihr jetzt nicht mehr mit, ne? Ich glaube, das ist besser. Wir verlieren etwas zu viel Zeit. Ich würde euch die Gliederungspunkte schicken, aber ich würde euch wirklich bitten, schreibt mit, solange ihr mitschreiben könnt, oder schreibt euch Gedanken auf. Vieles sagt man ja zwischendrin oder fügt Sätze ein, der Geist Gottes leitet einen, und schreibt euch auf, was euch wichtig ist. Und dieses Gedankenkonzept oder dieses Grundgerüst werde ich euch zuschicken. Einverstanden? Okay. Wie würde Jesus, die erste Frage, einer Versuchung begegnen? Wir alle haben mit Versuchungen zu tun. Jeder von uns ist ihnen, ich glaube, täglich ausgesetzt. Oder? Jesus war auch Versuchungen ausgesetzt. Wie begegnete er diesen? Eddie? Ja, treffender? Ich weiß nicht, wer zuerst war. Er widerstand durch das Wort. Jesus, wenn wir Matthäus 4 lesen, begegnete den Versuchungen durch das Wort. Sieh mal, Jesus war damit sondergleichen vertraut. Und ich möchte euch jetzt nur eine Bibelstelle mitgeben, Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn jedes zweischneidig Schwert. Weißt du, Gottes Wort ist kräftiger als alles andere, was du dir vornehmen kannst, was du dir vorstellen kannst. Wir sind in der Lage, jeder Versuchung mit Gottes Wort zu begegnen. Und im zweiten Teil heißt es, oder weitergelesen, und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens, das Wort. Wenn du dich fragst, was würde Jesus tun, und ihm mit dem Wort begegnen willst, dem Widersacher in der Versuchung begegnen willst, dann achte auch darauf, wo Gott dir Hinweise in dem Wort Gottes gibt, die dich erkennen lassen, wo du in Gefahr stehst. Vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber achte durch Gottes Wort, durch Selbstprüfung darauf, was dir zum Verhängnis werden kann. Denn Gottes Wort ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und wenn du das erkannt hast, das, was für einen eine Versuchung ist, muss für den anderen keine sein. Aber wenn du erkennst, durch Gottes Wort, durch sein Wirken, dass etwas für dich zu einer Versuchung wird, dann gebrauche hier dieses Wort, was dir das zeigt, um dieser Versuchung zu widerstehen. Ist uns der Gedanke klar? Wie könnten wir das auch praktisch umsetzen? Gesetzt dem Fall, da hat einer Probleme mit seinem PC. Er hat Probleme mit dem Internet, Sachen, die er sich anzieht, Zeit, die er damit verbringt. Wie wäre es, wenn du anstatt deines Autos als Bildschirmhintergrund oder dieser schönen Landschaft, was immer du da hast, manchmal möchte man es gar nicht wissen, wenn du dort einen Bibelvers als deinen Bildschirmhintergrund nimmst und sagst, meine Zeit, sie steht in deinen Händen. Du fährst den Computer hoch, peng, da ist das Wort. Meine Zeit, sie steht in deinen Händen. Und dann setzt dich dran. Und wenn du das Programm schließt, dann kommt wieder der Desktop. Meine Zeit, sie steht in deinen Händen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir an meinem Arbeitsplatz, ihr kennt das ja mit der Passworteingabe, ja? Wir müssen uns komplizierte Passwörter ausdenken. Ihr tut das vielleicht auch. Ja, Hilfestellung, ja? Man kann den Namen der Mutter nehmen, man kann den Namen der Frau nehmen, aber manchmal zu einfach. Weißt du, eine schöne Möglichkeit ist, nimm dir einen Bibelvers, der dir was zu sagen hat. Und dann nimm die ersten Buchstaben des Wortes und mach dir daraus ein Passwort. Schau mal, du willst dich an deinem PC anmelden und da gibt es diesen schönen Vers im Psalm 16, Vers 1. Bewahre mich Gott. Denn ich traue oder hoffe? Denn ich traue auf dich. So, jetzt nimm noch das B, das M, das G. Bau dann von mir aus die 16.1 ein. Nimm das D, das I, das T, das A, das D. Du bekommst ein unheimlich komplexes Passwort mit Zahlen, mit Großschreibung, mit Kleinschreibung, noch ein Punkt dazwischen. Aber jedes Mal, wenn du dich anmeldest, sagst du dir diesen Satz: Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Wisst ihr, das hat mir so geholfen. Ich habe an meinem Arbeitsplatz, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Dieser Vers, der hat mir einfach so viel zu sagen. Und wenn du dir das jedes Mal, alle 10 Minuten geht der Bildschirmschoner an. Das gibst du jedes Mal neu ein. Sieh mal, begegne deiner Versuchung, die dir drohen könnte, doch mit Gottes Wort. Weißt du, du könntest dir da auch was in deinen Kleiderschrank machen. Ich meine das ganz ernst. Du machst die Tür auf und da hast du einen Zettel drin. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Erinnere dich bewusst daran. Du kennst ja deine Versuchungen, wo sie dir begegnen. Begegne ihnen doch mit Gottes Wort. Das ist die Methode Jesu. Das tat er. Kürzlich hörte ich einen Jugendlichen sagen, dass ich habe so viel davon gelernt. So weit war ich nicht, als ich in seinem Alter war. Er sagt, wenn ich morgens meine Morgenandacht mache und mich dann auf dem Weg zur Uni begebe, dann habe ich meinen MP3-Player dabei und da ist die Bibel drauf. Und wenn ich dann im Zug sitze, dann höre ich mir das Wort noch einmal an, das ich in meiner Morgenandacht gelesen habe. Wow. Weißt du, der guckt nicht in der Weltgeschichte rum, der holt sich nicht die Tageszeitung und holt sich die neuen Nachrichten, der hört sich noch mal an, was er morgens in seiner Morgenandacht gelesen hat. Das hatte mir so viel zu sagen gehabt. Begegne der Versuchung nach der Methode Jesu durch das Wort. Und dann möchte ich dir hier noch eine Frage stellen. Wenn wir uns vor Augen halten, wie würde Jesus einer Versuchung begegnen? Würde Jesus sich bewusst in Gefahr begeben? Würde Jesus es drauf ankommen lassen? Ich möchte mich mit Beispielen zurückhalten. Ihr selbst kennt eure Probleme. Ihr selbst wisst, wo es Gefahren für euch gibt. Versucht das hier anzuwenden. Und der Apostel Paulus, er gab dem Timotheus einen Ratschlag. Die Bibelstelle ist so einfach zu merken. 2. Timotheus 2, 22. Wer weiß, was da steht? Da heißt es, fliehe die Lüste der Jugend. Jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen von reinem Herzen. Was würde Jesus tun? Die nächste Frage, die wir uns stellen wollen, die nächste Situation, die wir uns vor Augen halten wollen, wie würde der Herr Jesus eine Entscheidung treffen? Eine Stelle, die mich tief berührt hat, finden wir in Lukas 6. Lukas 6, Vers 12, da heißt es, Es begab sich aber zu der Zeit, dass er ging auf einen Berg zu beten. Und er blieb über Nacht in dem Gebet zu Gott. Und da es Tag ward, rief er seine Jünger und erwählte ihrer 12, welche er auch Apostel nannte. Sieh mal, hier ist uns Jesus gezeigt, der Sohn Gottes. Der hatte nun eine Entscheidung zu treffen, welche 12 aus der ganzen Jüngerschar er zu seinen Aposteln erwählen würde. Und er, der Allwissende, der Sohn Gottes, der zieht sich zurück und betet eine Nacht lang zu dem Vater. Und dann trifft er die Entscheidung. In Gottes Wort heißt es, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott. Jakobus 1, Vers 5. Der da gibt, einfältig, jedermann. Das ist eine Verheißung. Gott wird jedem antworten. Ganz praktisch. Ich hoffe, ihr versteht das nicht verkehrt, wenn wir, ich, die Brüder, mit Beispielen aus unserem Leben kommen. Ich möchte das noch einmal wiederholen. Wir wollen uns damit nicht hervortun. Gott soll die Ehre dafür sein, wenn er uns etwas zeigen kann. Und wir wollen es aus dem Grund mitgeben, dass es euch eine Hilfe ist. Anfang des Jahres hatte ich mir den Entschluss gefasst, ich möchte mir eine Uhr kaufen. Ich war bereit gewesen, dafür einen für mich hohen Preis auszugeben. Ich habe lange Zeit keine Uhr getragen, aber hatte einfach den Wunsch gehabt, wieder eine Uhr zu haben. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht, habe geguckt, was gibt es, was gefällt mir, bin in einem Uhrenforum gelandet, habe dort nachgelesen, habe verglichen, habe Preise geguckt, habe, ach, was für ein Automatikuhrwerk, was für ein Glas, was für ein Armband. Wisst ihr, ich habe Zeit investiert, ich wollte eine schöne Uhr haben. Und ich habe eine schöne Uhr gefunden. Und als ich die gefunden habe, habe ich geguckt, was für Modelle gibt es davon? Was wäre das für mich geeignetste? Und irgendwann kommt Claudia nach oben und sagt, guckst du schon wieder nach Uhren? Manchmal braucht man so einen Hinweis. Und dann wurde mir klar, wie viel Zeit investiere ich eigentlich in eine Uhr? Und ich merkte, das ist mir gar nicht egal, was ich für eine Uhr habe. Und dann fing ich an zu beten, lieber Gott, ist es richtig, dass ich mir eine teure Uhr kaufe? Oder laufe ich hier Gefahr, dass ich mein Herz daran hänge? Dass mir das viel bedeutet? Dass ich sie gern trage, um sie zu zeigen? Und da habe ich eine Uhr gefunden, die hat jemand angeboten, dass in diesem Forum war ein Marktplatz. Eine Uhr, ein halbes Jahr alt, echt gefallen, seit 14 Tagen da drin. Und das war immer so, wenn die Uhr verkauft war, war ein entsprechender Vermerk in diesem Forum hinterlegt. Seit 14 Tagen wird die angeboten, sie ist noch da. Ich habe mich gemeldet, ich wollte diese Uhr haben. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, wenn du willst, dass ich mir eine teure Uhr kaufen soll, dann gib mir diese. Und wenn nicht, ist für mich das Kapitel teure Uhr abgeschlossen. Weil ich merkte, das arbeitet an mir. Und dann schreibt er mir zurück, tut mir leid, die Uhr ist verkauft. Ich war enttäuscht. Einerseits. Aber wisst ihr, ich war so dankbar, dass Gott mir gezeigt hat. Ich war so dankbar, dass Gott mir geholfen hat in meiner Entscheidung. Und was ich herausstellte, dass in diesem Forum irgendwo ein Fehler unterlaufen ist, weil er schreibt mir zurück, du, die war kurz nachdem ich die reingestellt habe, war die weg gewesen. Da hatte jemand versäumt, in diesem Forum die Uhr auszutragen. Ich bin drauf gekommen und ich musste darauf kommen, dass Gott mir hier meine Lektion erteilt. Weißt du, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, übrigens, ich habe jetzt eine Uhr für 60 Euro, mit der ich super zufrieden bin. Und diese Uhr, die ähnelt der anderen sogar. Wisst ihr, Gott sorgt dafür. Wenn ihr eine Entscheidung zu treffen habt, überlasst diese Entscheidung doch Gott. Bezieht ihn doch in eure Entscheidungen mit ein. Und wenn ihr merkt, eine Frage, eine Entscheidung beansprucht euch über Gebühr, da kommt der Freund und sagt, Mensch, du machst immer noch damit rum, du hast dich immer noch nicht entschieden. Das ist doch ein Hinweis dafür, das ist dir gar nicht egal. Bezieh doch Gott mit ein und bitte ihn, dass er dir zeigt. Ich möchte ein kleines Beispiel, ein anderes Beispiel. Ihr könnt heute mit 17 den Führerschein machen, mit 18 habt ihr den echten. Und dann stellt ihr euch irgendwann die Frage, was für ein Auto kaufe ich mir? Oder vielleicht hat jemand die Chance, er darf sich eins wünschen, ich weiß nicht, ob das so ist, heute kann man ja viel erwarten. So, jetzt ist das doch eine Entscheidung, eine schwerwiegende. Keiner macht sich doch diese Entscheidung, oder andersrum. Ich glaube, nur wenige Menschen haben diese Gabe, damit total relaxed umzugehen und sagen, weißt du, mir ist das egal, was ich für ein Auto habe. Aber viele, vielleicht auch den Jungs, den Brüdern, fällt das manchmal etwas schwerer. Aber Gott will uns doch hier helfen. Wie treffe ich meine Entscheidung? So, jetzt sagst du dir, okay, ich kenne so in etwa meine Vorstellung, ich kenne meinen Geldbeutel und da kommt für mich ein Golf in Frage, da kommt für mich ein A3 in Frage und da kommt für mich noch ein, was gibt es noch, den Sportback, nee, das ist der A3, da kommt irgendein Mercedes kommt für mich in Frage, in der gleichen Preisklasse. So, ihr, vielleicht habt ihr ein Auto, das funktioniert, das ihr fahrt, aber es ist alt, es ist in die Jahre gekommen, es hat viele Kilometer, man möchte mal was Neues haben. Das ist ja nichts Verkehrtes, grundsätzlich. Aber, so, wie würde jetzt, ihr habt euch erkundigt, ihr habt euch schlau gemacht, ihr kennt die Qualitäten, was immer. Wie würde jetzt die Bitte aussehen? Wie würdet ihr jetzt für diese Entscheidung beten? Stand noch nie jemand vor dieser Entscheidung? Bitte? Okay, sei dankbar dafür. Aber jetzt, wir können ja irgendwas anderes nehmen, das muss nicht das Auto sein. Ja?
Ein Kleid vielleicht.
Bitte?
Ein Kleid.
Ja, irgendwas. So, wie würden wir hier rangehen? Ja. Wer würde ähnlich reagieren? Sie sagte gerade, sie würde sagen, lieber Gott, was soll es sein? Soll es der Golf sein? Soll es ein Audi sein? Soll es der Mercedes sein? Ist was Verkehrtes dran? Nein? Lass uns davon lösen. Lass uns irgendeine Gegenstände vor Augen haben. Ja. Herr, was von diesen dreien soll es sein, ja? Bitte? Dankeschön, darauf wollte ich hinaus. Wisst ihr, wir laufen manchmal Gefahr, in unseren Entscheidungen schon eine Vorauswahl zu treffen und zu sagen, ich möchte entweder das oder das oder das. Herr, was willst du? Aber Jesus, und dann wundern wir uns, warum Gott uns keine Antworten schenkt. Weil das, was Gott für uns will, vielleicht gar nicht dabei ist. Vielleicht möchte Gott gar nicht, dass ich mir ein neues Auto kaufe. Vielleicht ist das alte noch gut genug. Wisst ihr, so sollen wir unsere Entscheidung treffen. Bezieh ihn mit ein. Und fang am Anfang an. Triff nicht schon deine Vorauswahl, sondern nimm Gott mit in deine Entscheidungen. Das kann man auch bei der Uhr machen, fällt mir jetzt gerade ein. Ihr werdet berechtigt, das genauso zu sagen. Aber es ist besser mit einer Uhr am Armgelenk. Ich habe sie hier. So, wir wollen ihn in unsere Entscheidung mit einbeziehen. Und weißt du, wenn du das getan hast und dann auf Antwort wartest, Wir wünschen uns manchmal so, lieber Gott, wenn du mir sagen würdest, kauf den Golf, dann würdest du sagen, jawohl, den kaufe ich. Aber Gott hat andere Wege, uns das zu sagen. Gott wird Umstände lenken, Gott wird Gelegenheiten geben, Gott wird Gelegenheiten nehmen, Türen öffnen, Türen schließen. Und deswegen bete doch dafür, dass Gott dir Hinweise gibt, dass er dir Zwischenschritte lenkt, Zwischenschritte zeigt. Und alles, was du dahingehend unternimmst, gesetzt dem Fall, du möchtest ein neues Auto kaufen und du setzt dich jetzt ins Internet und guckst, was gibt, bevor du dich hinsetzt, fange an zu beten und sag, lieber Gott, jetzt möchte ich nach einem Auto schauen. Ganz klar, das versuchte ich ja durch den Gedanken zu zeigen, wir sollen einen Schritt früher anfangen. Ist es überhaupt rechtens, dass ich ein neues Auto brauche? Aber jetzt gesetzt den Fall, du bist zu dem Entschluss gekommen, Gott hat dir gezeigt, ja, ein Auto wäre gut für dich. Es ist praktisch, du kommst besser zur Schule, von der Schule, was immer. Und jetzt fängst du an zu suchen. Nimm schon diese Suche mit und begleite diese Schritte, die du zu dieser Entscheidung hin unternimmst, mit Gebet. Und wenn du dann zu Autoscout oder sonst wohin gehst, dann sag, lieber Gott, jetzt bin ich hier. Bitte lass mich das sehen, was ich sehen soll. Hast du eine Frage, Dennis? Absolut. Dennis sagt gerade, es muss nicht immer sein, dass Gott sofort antwortet. Gott braucht seine Zeit, um uns dahin zu bringen, seinen Willen zu sehen. Sehr richtig. Bitte Gott um Hinweise. Wisst ihr, als ich oder als meine Frau und ich kurz vor der Hochzeit standen, da war diese Entscheidung, wo gehen wir hin, wo arbeiten wir, wo fangen wir an? Wir wollten in der Nähe der Eltern sein und so kommen natürlich schon zwei Varianten in Betracht. Und wir haben dafür gebetet. Wir haben dafür gebetet, Herr, zeige uns, wie. Und wir glaubten, Gottes Willen erkannt zu haben. Ich hatte dort eine Stelle gesehen, die wirklich auf meine Ausbildung passte wie nur was. Und ich habe eine Absage bekommen. Und ich war völlig erschüttert. Ich habe alle Bewerbungen eingestellt. Und jetzt stand ich plötzlich da und sag, Herr, Dein Willen will ich doch erkennen. Wie würdest du entscheiden? Und dann habe ich angefangen zu beten und Gott hat mir einen Bibelvers geschenkt. Ich glaube, ich werde den nie vergessen. Das ist diese Stelle da in 2. Mose 13, 21, 22, wo Gott dem Volk Israel sagt, des Nachts leite ich euch mit einer Feuersäule und des Tages mit einer Wolkensäule. Und wisst ihr, in dem Moment wussten wir einfach, Gott führt uns. Gott hat sich unseres Problems angenommen. Und bitte um diese Hinweise Gottes, um ein Bibelwort, sei es am Sonntag in der Botschaft, sei es in einem Gespräch, sei es bei deiner persönlichen Andacht, bitte Gott um diese kleinen Hinweise und achte darauf. Und höre nicht auf zu beten. Und was ganz wichtig ist, seht mal, vielleicht kann ich das mit dem Gedanken von Dennis verbinden. Fragen wir uns einmal, oder halten wir uns nochmal vor Augen, wie lange war Jesus im Gebet, bevor er die Jünger erwählte? Die ganze Nacht. 8 Stunden, wenn wir das gleich einteilen wollen, einen Tag. Jetzt denke mal bitte an deine letzte Entscheidung zurück. Addiere deine Gebete auf. Hast du schon einmal wirklich 8 Stunden für eine Sache gebetet, für eine Entscheidung, die du getroffen hast? Jesus, der Sohn Gottes, betet die ganze Nacht. Wie viel Zeit nehmen wir uns für unsere Entscheidungen? Ein Gedanke, der mir hier wichtig erscheint, warte auf Gottes Antwort. Wenn du doch wissen willst, Herr, was würdest du tun? Dann fange nicht an, die Entscheidung zu treffen, bevor du nicht hundertprozentig die Antwort von Gott bekommen hast. und du wirst sie bekommen. Wen Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gibt einfältig. Und wenn du einmal den Eindruck hast, Gott antwortet nicht, dann prüfe deine Motive, dann frage dich, ob deine Bitte gerechtfertigt ist, dann frage dich, ob deine Bitte wirklich freigestellt ist, ob du nicht irgendwo ein Zünglein an der Waage hast. Und vielleicht versuchst selber etwas Einfluss zu nehmen. Und gestern kamen wir kurz darauf zu sprechen, welche Gefahren uns drohen, wenn wir schwerwiegende Entscheidungen zu einem Zeitpunkt treffen, wenn wir nicht ganz Gott geweiht sind. Ich denke, das sollten wir unbedingt festhalten, das solltet ihr euch merken. Und dass für schwerwiegende Entscheidungen in eurem Leben die Partnerwahl gehört dazu. Eine Berufswahl kann dazu gehören. Berufung gehört dazu. Es ist sehr, sehr zu wünschen, es ist absolut empfehlenswert, dass diese Entscheidungen getroffen werden, wenn ihr euch ganz Gott geweiht habt. Und ich würde euch den Ratschlag geben, Partnerwahl ist so etwas Entscheidendes in unserem Leben. Wenn ihr euch über den Partner Gedanken macht, dann muss bei euch eine Alarmglocke angehen und sagen, lieber Gott, ich brauche aber erst die Heiligung. Ich brauche erst dich, damit ich erfahren kann, wen du für mich hast. Ich möchte euch das als einen Ratschlag mitgeben. Ein nächster Punkt. Wie würde Jesus mit Fehlern oder mit Schwachheiten eines anderen umgehen? Als Eddie heute Morgen dieses Beispiel brachte von der Samariterin oder als Jesus da sich mit der Samariterin am Jakobsbrunnen unterhält und sagt, dass seine Speise ist, den Willen des Vaters zu tun. Da kam mir eine ähnliche Situation in den Sinn, die Jesus erlebte. Da kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten zu ihm und die bringen ihm eine Frau an, die sie auf frischer Tat ertappt haben, Ehebruch. Zur damaligen Zeit war die Strafe für Ehebruch die Steinigung. Und wir lesen, ganz kurz eine Frage. Woran erkennen wir, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten es hier nicht auf die Sache des Ehebruchs abgesehen haben, sondern auf Jesus, um ihn zu provozieren? Nein, ich glaube nicht. Es gibt noch einen anderen Punkt. Ich glaube, das ist der Punkt. Zu einem Ehebruch gehören doch immer zwei, oder? Und wenn sie auf frischer Tat ertappt haben, dann war der Mann doch auch da gewesen. Aber ihnen ging es doch gar nicht um diese Sache als solches, so scheint es. Sie wollten Jesus versuchen, und das lesen wir auch. So. Und jetzt tut sich uns eigentlich ein Geheimnis auf. Wir wissen ja, Jesus, sie klagen sie an. Jesus schreibt etwas auf die Erde, von dem wir nicht wissen, was es ist. Und dann sagt Jesus, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, steinigt sie. Und dann bückt sich Jesus wieder und schreibt wieder was auf die Erde. Und dann geht einer nach dem anderen raus, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Und plötzlich steht Jesus allein mit dieser Frau da, mit dieser Ehebrecherin. Und er sieht niemanden mehr und sagt zu der Frau, wo sind deine Verkläger? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, Herr, niemand. Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Hat Jesus den Ehebruch gut geheißen? War diese Frau nicht gestraft genug, öffentlich gemacht? Eine Schande, besonders für die damalige Zeit? Wir sehen Gottes, Jesu Erbarmen, Jesu Liebe, Jesu Vergebung. So geht Jesus mit dem Fehler der anderen um, mit den Schwachheiten der anderen. Darf ich dir die Frage stellen, wie du damit umgehst? Wenn du siehst, dass jemand ein Problem hat, wenn du siehst, dass jemand eine Schwachheit hat, er ist dir vielleicht zum Anstoß geworden. Was ist der nächste Schritt? Du gehst zu deiner besten Freundin, zu deinem besten Freund. Und hast du schon gehört? Weißt du das schon? Nicht? Frag mal den, der weiß es schon. Guck mal bei Facebook, da siehst du es. Ihr Lieben, was würde Jesus tun? Wir müssen sein Leben kennen. Solltest du nicht vor Gott stille werden, dich fragen, Herr, wie kann ich dem Menschen helfen? Herr, wenn du mir das gezeigt hast, willst du mich hier vielleicht gebrauchen? Willst du mich vielleicht vor der gleichen Sünde, vor dem gleichen Fehler, vor der gleichen Schwachheit bewahren? Oder hast du nichts Besseres zu tun, als das weiterzugeben? Wir haben ein anderes Beispiel von Jesus in Markus 9. Das haben wir heute gehört, an einer anderen Bibelstelle wiedergegeben. Aber da sind die Jünger unterwegs und Jesus mit ihnen. Und es scheint, Jesus hört ihnen zu. Jesus beobachtet sie. Und sie unterhalten sich darüber, wer von ihnen der Größte wäre. Und dann kommen sie nach Hause. Und dann sagt Jesus, sagt mal, worüber habt ihr euch eigentlich unterhalten? Und dann heißt es, und sie schwiegen. Wie peinlich. Ertappt. Wir dachten, er hört uns nicht. Denken wir auch manchmal so? Ist uns immer bewusst, dass Gott unsere Worte hört? Und dann fängt Jesus an. Sagt, wisst ihr, wenn ihr untereinander Probleme habt und Gedanken habt, wer der Größte unter euch ist, guckt mal die Kinder. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, mit anderen Worten, was macht Jesus? Bestraft er sie jetzt? Haut er rein? Oder versucht er den Jüngern zu helfen? Er hat es mitbekommen. Er hat darüber nicht geschwiegen. Und wenn du etwas mitbekommst, berate dich mit deinem Vater. Geh zu Gott. Frage ihn, zeige mir, Herr. Kann ich eine Hilfe sein? Willst du mich vielleicht sogar gebrauchen? Und dann in einer stillen Minute, nach einer Jugendstunde, vielleicht siehst du gerade, bete für eine Gelegenheit, wenn Gott dich gebrauchen will. Bete für eine Gelegenheit, dass Gott diesen Menschen beiseite stellt. Du ihn siehst und du hingehst. Und dann sagst du, weißt du, wie hast du das eigentlich vor 2 Wochen gemeint, als du das über den und den sagtest? Wie hast du das eigentlich gemeint, als, oder was hast du dir eigentlich dabei gedacht, als ich dich am Donnerstag in der Stadt sah und du das und das gemacht hast? Versuch ihm zu helfen. Versuch ihm eine andere Sicht der Dinge zu geben. Und rede nicht darüber. Wenn du Gott gefragt hast, eine Hilfe zu sein oder ob er dich gebrauchen will und du siehst keinen Weg, danach, denke ich, kann es nicht verkehrt sein, mit einer dir vertrauten Person, zu der du Vertrauen hast, die nicht darüber redet, die auch diese Motivation hätte zu helfen, vertraue dich dieser Person an, nachdem du gebetet hast und Gott dir gezeigt hat oder nicht gezeigt hat. Dass du es bist, dir gezeigt hat, dass du es nicht bist. Vertraue dich an, trefft gemeinsam eine Entscheidung. Vielleicht ist es gut, das Anliegen dem Prediger vorzutragen. Vielleicht hat der Prediger mehr Hintergrundwissen, auch zu dieser Sache. Vielleicht hat er Erfahrung mit diesem Fall. Vielleicht hat Gott ihm schon eine Botschaft aufs Herz gelegt und er wartet noch auf diesen Hinweis. Geh zu deinem Jugendleiter, sprich es an, sag, wir haben in unserer Jugend ein Problem, da keimt eine Sache auf, die scheint gefährlich zu werden. Könntet ihr nicht mal über dieses Thema, sieh mal, du würdest deinem Nächsten helfen, anstatt über ihn zu reden. Und du würdest das tun, was Jesus tat. Weißt du, was eine andere Gelegenheit ist? Ihr macht doch öfter zusammen Ausflüge. Und ich hoffe, ihr macht danach auch Abendandachten, wenn ihr wieder auseinandergeht oder zwischendrin eine Andacht. Weißt du, wenn Gott dir das vielleicht aufs Herz legt, dich auf ein besonderes Thema vorzubereiten, das genau hier passen würde. Stelle diese Person nie öffentlich. Verurteile diese Person nie öffentlich. Mache nie kenntlich, um wen es sich handelt. Aber mach doch eine Andacht zu diesem Thema. Mit Gebet, Herr, wirke du Erkenntnis. Zeige es den Menschen. Denke an das, was Jesus mit Petrus tat. In Lukas 22, 31 und 32, da bekommen wir diesen Hinweis, dass Jesus schon weiter gesehen hat und wusste, dass Petrus in Schwierigkeiten kommt. Er wusste, dass Petrus versagen wird. Und dann sagt er, Simon, Simon, der Satanas hat euer begehrt, dass er euch sichte wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Weißt du, denke daran. Leg dir diesen Spruch irgendwo in deine Bibel rein. Und wenn du in deiner Bibel liest, du wirst darüber stolpern, immer wieder. Du kannst dir das als Lesezeichen irgendwo reinfügen. Und weißt du, ich habe es schon so erlebt, manchmal reicht mir jemand einen Bibelvers, einen Spruch und den lege ich mir dann rein. Und wenn ich dann in der Bibel blättere, eine Textstelle suche, dann fällt mein Blick auf diesen Bibelvers und manchmal hat Gott mir schon so viel dadurch zu sagen gehabt, in dem Moment, wo ich es brauchte. Macht euch das zunutze. Nutzt diese Gelegenheiten. Ein nächster Gedanke. Wie würde Jesus einen Tag mit seinen Freunden verbringen? Wir haben hier sicherlich nicht explizit eine Antwort auf diese Frage, aber wir haben Gottes Wort. Er sagt, er ist das Wort, das Fleisch geworden ist, und so dürfen wir die ganze Bibel hier als Ratgeber heranziehen. Und da möchte ich uns mal eine Bibelstelle lesen, 1. Korinther 14, Vers 26. Wie ist es denn nun, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat ein jeglicher Psalmen, er hat eine Lehre, er hat Zungen, er hat Offenbarung, er hat Auslegung. Lasset es alles geschehen, damit ihr Spaß habt. Lasset es alles geschehen, zur Besserung. Ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden. Wisst ihr, Gott hat nichts dagegen, wenn wir uns als junge Menschen treffen, wenn wir uns mit Freunden treffen, wenn wir, jetzt muss ich vorsichtig sein, jeder definiert diesen Begriff Spaß anders. Das ist nicht ungefährlich. Aber dass ihr Freude miteinander habt. Eine Freude, die in den Rahmen von Gottes Wort passt. Ja, da spricht überhaupt nichts dagegen. Es ist nicht so, dass wir immer zusammen sein müssen und die Psalmen wälzen, die Propheten wälzen und was es da alles gibt. Aber unsere Maxime darf nie sein, dass wir zusammenkommen, einfach nur, um Spaß zu haben. Leute, was wäre, wenn wir zu den Jugendbibeltagen zusammenkommen und jeden Nachmittag hätten wir einen Ausflug? Wie empfindet ihr? Würde Jesus so handeln? Mal ganz ehrlich, wir können jetzt natürlich sagen, wo ist das Problem? Klar, solange ich doch auch Andachten mache. Ich glaube, darum geht es nicht. Wenn Jesus so etwas doch gemacht hat, dann hat er doch
dann hätte er ein Ziel dahinter, eine Motivation. Und wenn ihr mit Freunden zusammen seid, dann festigt eure Gemeinschaft, dann festigt eure Freundschaft, dann helft euch einander. Das heißt nicht immer, dass ihr göttliche Themen und dergleichen durchnehmen müsst. Die dürfen nicht fehlen, die sollen nicht fehlen. Die müssen zu einer Regelmäßigkeit, zu einer Gewohnheit werden. Aber wisst ihr, ihr könnt auch eine Ermutigung, eine Besserung, eine Ermahnung sein, einfach in eurem Alltagsleben. Ihr seid im Auto unterwegs und die Musik, die du dir anhörst, das kann deinem Bruder, deiner Schwester helfen. Die CDs, die ihr in deinem Handschuhfach findet, die gebrannten CDs, die ungebrannten. Wir hörten gestern von diesem Thema. Nein, ganz ehrlich, das ist nicht witzig. Wir können hier unserem Nächsten eine Hilfe sein. Die Art der Gespräche, wie wir sie führen, worüber wir reden. Sieh mal, Jesus hätte immer eine Absicht. Und wenn wir heute zusammenkommen, ich freue mich auf diesen Nachmittag. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch, dass er heute Nachmittag ist. Ich glaube, wenn er gestern wäre, hätte ich noch Zeit zur Vorbereitung genutzt. Ich freue mich darauf, einfach auch Gemeinschaft mit euch zu haben. Und ich wünsche, dass Gott diese Gemeinschaft segnet. Dass Gott nicht, versteht mich richtig, nicht das Volleyballspielen segnet, nicht das Fußballspielen segnet. Aber dass er unsere Gemeinschaft segnet und dass er sieht, Mensch, das ist ein Fairer. Der pocht nicht darauf, auch wenn es ein Punkt ist, der nicht ganz sicher ist. Der kann damit umgehen, der kann damit leben. Das ist ein Spiel. Wie würde Jesus einen Tag mit Freunden verbringen? Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr so einen solchen Tag plant, bestimmt jemanden dazu, der einen Tagesablauf festlegt. Geht nicht ungeplant in eine solche Veranstaltung. Wisst ihr, der Vorteil ist doch, ihr sagt den anderen ganz klar, passt auf, wir treffen uns um 10, dann haben wir Zeit, so ein bisschen die Sachen auszupacken, was immer ihr wollt, grillen. Okay, so, dann haben wir ein bisschen Zeit und baut die Volleyballnetze auf und was immer ihr tut, dann spielen wir eine Runde, okay, dann essen wir. Wisst ihr, nach dem Essen, dann machen wir eine Andacht. Muss denn die Andacht immer am Ende sein? Wo die Leute schon sagen, ah, ich muss jetzt gehen, so der Erste ist weg. Was spricht dagegen, einen Plan aufzustellen und die Andacht in die Mitte zu setzen? Und jeder weiß schon Bescheid, jawohl. Und nach der Andacht, dann haben wir nochmal Zeit. Die Revanche. Im positiven Sinne. Wisst ihr, was würde Jesus tun? Wie würde er diese Tage planen? Ich glaube, diese Frage, die ist uns so abwegig geworden und ich schließe mich hier selbst mit ein, mit meinem Alltagsleben. Herr, wie würdest du den Kollegen begegnen? Wie würdest du deinem Chef antworten? Wir dienen dem Herrn. Wie sieht der Tag aus? Weißt du, wenn du einen solchen Tag planst, bete doch dafür, dass Gott dir besondere Gelegenheiten für besondere Gespräche schenkt. Da bist du vielleicht in der Abwehr. Der Tormann steht im Tor, ein Freund von dir, das Geschehen spielt sich gerade vorne ab. Vielleicht die Gelegenheit, mal zu fragen, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Und wenn das Spiel vorbei ist, kannst du weiterreden. Wie hast du das vorhin eigentlich gemeint? Lass uns nochmal drauf zurückkommen. Weißt du, es gibt so viele Gelegenheiten, wenn du dir einfach vor Augen hältst, lieber Gott, hilf mir, heute ein Segen zu sein. Hilf mir, heute was zu tun. Du wirst dich wundern, wie viele Aufträge Gott für dich hat. Was würde Jesus tun? Weißt du, es gäbe doch eine Reihe mehr zu nennen, eine Reihe mehr zu sagen. Was ich dir mitgeben möchte, mach dir diese Frage zu einer Gewohnheit. Und wenn du willst, stell dir ein Schild auf deinen Nachtschrank, wo der Vers drauf steht, wo diese Frage steht: Herr, was würdest du heute tun? Und dann geh mit dieser Frage in deine Morgenandacht, geh mit dieser Frage in dein Gebet. Herr, was würdest du heute tun? Prüfe dich vor Gott. Bin ich in Ordnung? Passt es bei mir? Stimmt mein Leben? Und jetzt möchte ich einfach nur noch so ein paar Fragen mitgeben. Herr, welches Computerspiel kann ich spielen? Ist Counter-Strike in Ordnung? Mal ganz ehrlich, Ich hörte da einen Familienvater sagen, ein junger Vater. Weißt du, manchmal vernetzen wir uns über LAN, über WLAN und dann spielen wir Counter-Strike. Ich dachte, ich höre nicht richtig. World of Warcraft? Was gibt's da noch? Ich meine, ihr kennt die Spiele. Leute, frage dich, würde Jesus dieses Computerspiel spielen? Hast du es original gekauft? Die Frage ist nicht unberechtigt. Du tust Doppelsünde. Könnte sich Jesus, wenn du im Internet surfst, neben dich setzen? Und er würde mitgucken. Eine Frage, die ich mir stellen kann. Würde ich Jesus mit in die Schule nehmen? Jeden Tag? An meinen Arbeitsplatz? Könnte Jesus da mitkommen? Wie würde Jesus sich seine Zeit einteilen? Würde er geregelter durch den Tag gehen als wir? Würde Jesus die gleiche Musik hören, wie ich sie höre? Würde Jesus aus dem gleichen Grund eine Uhr kaufen, wie ich sie kaufe? Würde Jesus meiner Mutter, meinem Vater genauso antworten, wie ich ihnen geantwortet habe? Würde Jesus auf die Frage des Chorleiters, des Jugendleiters zu helfen, genauso antworten, wie ich es getan habe? Würde Jesus da vorne genauso stehen, wie ich stehe? Würde Jesus im Gottesdienst mit der gleichen Begeisterung sitzen, wie ich das tue? Wisst ihr, das gibt so viele Fragen. Macht euch diese Fragen bitte zu einer Gewohnheit. Nehmt sie mit in euren Alltag. Prüft euch selbst. Was würde Jesus tun? Jetzt habe ich noch einen Gedanken. Was glaubt ihr, sind die größten Hindernisse, wenn wir uns diese Frage stellen? Vielleicht können wir es reduzieren. Was ist das größte Hindernis, wenn wir diese Frage stellen? Auf andere blicken, das kann zu einem Hindernis werden, dass ich mich an anderen orientiere, ja. Ungehorsam kann zu einem Problem werden. Alte Gewohnheiten können zu einem Problem werden. Bitte? Ja, der Gedanke, so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht. Ja? Ja? Voreingenommenheiten geht in eine ähnliche Richtung. Ja, so schlimm ist es doch nicht, ja? Das ist der Punkt. Ich glaube, das größte Problem ist das eigene Ich. Und wisst ihr, es klang in diesen Tagen schon einmal an, wir sind Gott so dankbar, dass wir die Leitung seines Geistes hier erfahren. Merkt ihr, wie sich hier der Kreis wieder schließt? Wo wird das eigene Ich begraben? Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist und den Geist wider das Fleisch. Dieselben sind wider einander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das schreibt Paulus an die Gemeinde zu Galatien, Galater 5, 17. Wo wird das eigene Ich begraben? In der Weihe. Und wenn ich jetzt auf die Stunde von Bruder Robert zurückgreifen darf, der Segen der persönlichen Weihe, liegt nicht auch ein Segen darin, dass du zu einem Vorbild für andere bist, weil dieses Ich gestorben ist und du das tust, was Jesus tun würde? Lieber junger Mensch, wenn du heute hier rausgehst und wenn du dir sagst, Mensch, Gott hat mich durch das Wort angesprochen, ich will doch tun, was Jesus will. Ich will doch tun, was er getan hat. Ich möchte doch ein Vorbild sein. Dann fange bei deiner persönlichen Weihe an. Ihr habt euch doch gestern alle aufgeschrieben, was für Konsequenzen das Ausleben des Verses aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 für euch hat. Wenn ihr ausleben wollt und das sein wollt, was Jesus Christus ist, dann lasst uns anfangen, danach zu suchen, ihm ganz zu gehören, damit wir dann das tun, was er will. Und dann, das wird der Zeitpunkt sein, wo es uns wirklich gelingen wird. Das wird der Zeitpunkt sein, wo wir wirklich selber merken werden, Gott gibt seinen Segen dazu. Weißt du, da ist aber noch ein anderes Problem, und das ist der Satan. Da ist der Satan, der die Frage aufwirft, sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott wirklich der Meinung sein, dass das ein Problem ist? Er hat es doch nicht gesagt. Weißt du, das ist die Frage, die dem ersten Menschenpaar zum Verhängnis wurde. Wie Satan dich zu Fall bringt, das ist ihm egal. Hindernisse, räume sie aus. Ich möchte schließen. Herr, was würdest du tun? Herr Jesus, wie würdest du meiner Situation begegnen? Studiere Jesu Leben, darüber sprachen wir, suchet in der Schrift, sie ist es, die von mir zeugt. Weißt du, studiere einmal ganz bewusst die Gefangennahme Jesu. Da kommen so viele Charaktere Jesu zum Ausdruck, wo du erkennen kannst, was Jesus will, wie du sein sollst. Studiere einmal Gethsemane, wo er ringt im Garten. Studiere einmal die Kreuzigung, die Worte, die Jesus da sagt. Wie geht Jesus mit dem Unrecht um, das ihm widerfahren ist? Vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und wende das doch mal auf dein Leben an. Frage dich, wie gehe ich damit um? Wie reagierte Jesus auf die geforderte Tempelsteuer, als sie zu Petrus kommen? Von ihm fordern, wie sieht es denn aus? Steuer. Und Jesus sagt, weißt du, auf dass sie sich nicht ärgern. Es war nicht eindeutig gefordert. Die Sache war nicht so klar. Aber auf dass sie sich nicht ärgern. Was für eine Charaktereigenschaft Jesu. gehe du den unteren Weg, dass sie sich nicht ärgern. Studiere Jesu Leben, die Gesinnung Christi, und mach es ihm gleich, und du wirst feststellen, dass Gott dich hierin segnen wird und dass Gott dich zum Segen setzen wird. Gott helfe dir, aber mein Gebet ist es auch, dass Gott mir ganz persönlich uns allen helfen würde. Amen.